Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist weiter im Baltikum zu Gast. Sie trifft heute ihre estnische Amtskollegin und die estnische Ministerpräsidentin. Und sie hat in den letzten Tagen auch auf ihrer Reise immer wieder betont, dass sich die baltischen Länder zu 100% auf Deutschland verlassen können. Die estnische Grenze zu Russland, die ist ja knapp 300 Kilometer lang. Also muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ist verständlich, dass da Sorge da ist, dass auch das Baltikum potenziell von Russland bedroht sein kann. Ich habe die Journalistin Ferda Ataman heute Mittag hier im Studio zu Gast. Frau Ataman, es wird ja immer wieder gesagt, dass international Deutschland kein so gutes Bild abgibt wegen dieser Waffenlieferungsfrage. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, es soll jetzt eine Art Ringtausch geben. Aber zumindest dieses Zögern ist schon noch zu spüren. Annalena Baerbock muss Deutschlands Linie im Baltikum ja gleichzeitig vertreten und Solidarität signalisieren. Haben Sie den Eindruck, dass ihr dieser Vermittlungsspagat gelingt?
Also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird sich später zeigen. Also, was sie macht, ist, dass sie im Grunde Bedürfnisse bedient. Sie geht wohin und sagt den Leuten das, was sie hören können, soweit es ihr möglich ist, ja, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber diese Sicherheitsversprechen, die sie da abgegeben hat, da frage ich mich schon, was, wenn es dann doch zu dem Fall kommt, dass man die einlösen muss. Und ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen jetzt gerade rumreist und versucht eben emotional und psychisch sozusagen so Beruhigung zu schaffen und Stabilität und Sicherheit zu versprechen, soweit es eben möglich ist. Und dann guckt man mal sozusagen in der Hoffnung, es wird schon nicht so schlimm werden, der Worst Case wird schon nicht eintreten. Das ist meine Vermutung, weil ich finde eben genau die Frage mit dem Spagat, ob der dann funktioniert, werden wir sehen, wenn es zum schlimmsten Fall kommt, was ich natürlich nicht hoffe. Aber was sie schon gut macht, ist, sie geht hin und vermittelt dieses Gefühl, wir sind da, wir sehen das, wir stehen an eurer Seite, wir sind zusammen. Und das ist ja die Botschaft, die wir gerade brauchen, das ist keine Frage und das macht sie gut.
Und in der Zwischenzeit, wenn wir jetzt den Ort wechseln, aus Estland weggehen, da gibt es Meldungen, dass ein Großteil von Luhansk unter russischer Kontrolle ist. Und wir möchten, wie fast jeden Tag, auch eben auf die Lage schauen mit unserem Osteuropa-Experten, mit Tilko Gries. Herr Gries, heute Morgen hat der ehemalige österreichische General Walter Feichtinger über die Ostukraine gesprochen und er hat folgende These aufgestellt.
Wir haben ja in der letzten Zeit gesehen, dass es hier eine eindeutig antirussische Stimmung gibt mittlerweile, selbst in diesen Gegenden. Das heißt, ein ziviler Widerstand ist auf jeden Fall zu erwarten. Und daher wird das eine große Herausforderung sein, überhaupt diese Gebiete, sollte man sie in größerem Stil erobern, auf Dauer zu kontrollieren.
Herr Gries, wie schätzen Sie denn diese These als ehemaliger Russland-Korrespondent ein? Also gab es da tatsächlich einen Wandel erst in der letzten Zeit?
Ja, den hat es gegeben. Ich habe keine demoskopischen Daten vorliegen und auch keine gefunden, die seit Beginn dieser Eskalation erhoben worden wären. Aber ich habe das verfolgt in den vergangenen Jahren immer wieder. Es gab eine deutlich messbare Verschlechterung der Beziehungen in der Wahrnehmung der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wurde also gefragt, wie halten Sie es mit der Beziehung zu Russland? Ist die positiv, negativ und so weiter? Und da haben nach Beginn des Krieges in der Ostukraine, und damit meine ich das Jahr 2014, und nach der Annexion der Krim deutlich mehr Menschen gesagt, die Beziehungen haben geschadet und ich sehe Russland nicht mehr als guten Partner für mein Land, für die Ukraine. Es ging danach tatsächlich auch ein bisschen wieder aufwärts, 2019 allerdings dann wieder abwärts. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Friedensbemühungen, in die viele Hoffnungen gesetzt wurden, überhaupt nicht vorangekommen sind. Und das Letzte, was ich jetzt hier gefunden habe, das finde ich aber sehr interessant tatsächlich, wenige Tage vor Beginn dieses Krieges, wenige Tage vor, eine Woche ungefähr, vor dem 24. Februar, da haben in der ganzen Ukraine 34% der Menschen gesagt, sie sähen insgesamt gute Beziehungen zu Russland. Das ist also der größte Nachbar. 34% ist keine überwältigende Mehrheit. Und es gibt starke regionale Unterschiede. 21% nur im Westen des Landes, etwas mehr als die Hälfte, 53% im Osten. Ich habe ja gerade geschildert, was gefragt wurde. Und es wurde noch etwas anderes gefragt und das halte ich für sehr aussagekräftig. Es wurde danach gefragt, sind Sie dafür, dass Russland und die Ukraine unabhängige Staaten sind, souverän, getrennt voneinander? Und da sagen im ganzen Land, auch schon vor dem Krieg, 92%. Und das ist nun wirklich eine Riesenmehrheit. Ja, es sind zwei verschiedene Staaten und nur 5% wollten eine Vereinigung.
Also da haben Sie tatsächlich eben Zahlen vorliegen, Sie haben es gesagt, von vor dem Krieg, aber eben die, die Bürgerinnen und Bürger selber fragen. Das ist ja momentan total schwierig, an solche Daten zu kommen, an solche Aussagen zu kommen. Und Frau Attermann, mir ist im Vorhinein ein Begriff von Ihnen aufgefallen, den haben Sie bei uns in der Vorbereitung, in der Sendungsvorbereitung geprägt. Da bin ich dran hängen geblieben, den des sogenannten Westsplaining. Also das ist ja eine Mischung aus Westen und Explaining. Also ich interpretiere das mal so, dass das der Eindruck ist, dass der Westen jetzt die Welt erklärt und auch der Ukraine die Welt erklärt. Nehmen Sie das so wahr, dass das momentan so passiert? Vielleicht auch in Anbetracht der wenigen Informationen, die wir wirklich verlässlich haben?
Ja, ich habe den Begriff irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß leider gerade nicht mehr wo. Und der kommt so ein bisschen von Mansplaining, also Männer erklären Frauen die Welt oder allen die Welt. Und das ist zum Beispiel so ein Klassiker. Wir sagen immer, seit der Krieg angefangen hat und meinen damit eigentlich, ich weiß nicht, war es im Februar,
24. Februar.
Genau, 24. Februar. Aber wenn Sie UkrainerInnen fragen würden, würden die wahrscheinlich sagen, naja, seit 2014 ist unser Land teilweise in einen Krieg verwickelt und ihr habt das nur nicht sehen wollen. Für euch war das irgendwie vorübergehend befriedet und für uns halt nicht. Und im Vorstand der Neuen Deutschen MedienmacherInnen ist meine Kollegin Ella Schindler von den Nürnberger Nachrichten, die kommt aus der Ukraine und sie sagt, das sind nicht ihre Worte, aber ich würde es jetzt etwas zuspitzen, dass so ein bisschen diese Ignoranz und auch teilweise eben Arroganz zu glauben, man wisse, was da abgeht, man könne das von hier aus beurteilen, obwohl wir jahrelang nicht hingeguckt haben, also vor diesem besagten 24. Februar, so gut wie nicht hingeguckt haben. Wir Journalistinnen hatten dort kaum ein Medium, hatte dort Korrespondentinnen, hat kein Netz von freien Journalistinnen dort aufgebaut, ist nicht regelmäßig hingegangen, hat nicht geguckt, hat keinen Expertinnenpool aus der Gegend von dort. Das wurde jetzt alles in den letzten Wochen ganz schnell nachgeholt. Und das sind so ein paar Anzeichen dafür, dass wir glauben, wir im Westen, wir wissen schon, was wichtig ist und was nicht. Und am liebsten mag ich es ja, wenn irgendwie von westlichen Werten gesprochen wird und dann gemeint wird, wir hätten diese universellen Menschenrechte hier im Westen für uns gepachtet, erfunden und müssten sie erst in den Osten oder in den Süden exportieren. Und das ist schon eine sehr fragwürdige bis arrogante Weltsicht, die auch jetzt gerade wieder durchscheint.
Tico Gries, würden Sie da Ferda Attermann recht geben, also als langjähriger Russland- und auch Ukraine-Beobachter? Also passiert da ein Westsplaining oder wie kann man es vielleicht auch verhindern?
Ja, ganz sicher passiert das. Das stimmt. Also wir als Sender waren immer in der glücklichen Lage, dass wir jemanden, einen Korrespondenten in Moskau hatten und auch in Kiew, also von beiden Seiten sozusagen berichten konnten. Wie man es verhindern kann, ich glaube, Bescheidenheit lernen und das eigene Leben, die eigenen Werte, die eigenen Maßstäbe, das eigene Urteil hinterfragen, wo das herkommt und zunächst einmal auch Antennen entwickeln dafür, was das für Länder, für Gesellschaften und für Kulturen sind, wo die Unterschiede liegen. Am besten reist man auch hin, gut, ist jetzt vielleicht ein klein bisschen schwierig, aber möglicherweise geht es irgendwann wieder, lernt vielleicht auch die Sprache, liest, hört und nimmt es ernst vor allem. Also wie oft ist mir das begegnet, dass ich berichtet habe über, also sei es Dinge in Russland oder sei es Dinge in der Ukraine, Verhältnisse, die überhaupt nicht bekannt waren. Und da habe ich festgestellt, dass das Wissen in der deutschen Gesellschaft über viele, viele Zusammenhänge, geschichtliche Zusammenhänge, die Ukraine, die Geschichte der Selbstständigkeit oder der Versuche der Ukraine, selbstständig zu werden zum Beispiel, wir sind nicht verstanden worden. Was ist ukrainisch eigentlich als Sprache? Gibt es einen Unterschied zu Russisch oder ist das irgendwie nur ein lustiger Dialekt oder so etwas? Was ist eigentlich ukrainisch? Kultur, aus welchen Regionen besteht das und kennt man vielleicht irgendwie noch eine andere Stadt außer Kiew und was ist mit Odessa, war das jetzt eine Hafenstadt oder nicht? Also solche Dinge bis hin zu, was natürlich auch immer ganz eng miteinander verwoben ist, deutsche und ukrainisch und russische Geschichte oder sowjetische Geschichte, das wird immer nicht so richtig auseinandergehalten. Hat der Zweite Weltkrieg eigentlich gegen Russland stattgefunden oder gegen die Sowjetunion und so? Also wenn man sowas fragen würde, ich meine, wir hier wissen die Antwort, aber ich glaube, es kämen erschreckende Umfrageergebnisse dabei raus. Oder letztes Beispiel, warum ist Mariupol, die Stadt, über die wir so viel sprechen müssen in diesen Wochen, warum ist das ein griechischer Name? Könnte man ja auch mal sich erkundigen.
Warum denn?
Weil es eine griechische Besiedlung gab vor vielen Jahrhunderten. Sie finden sozusagen in der Erde dort griechische Scherben. Sie finden dann aber auch osmanische Scherben. Ja, die Gegend war dann vom Osmanischen Reich auch besiedelt und kamen noch etliche weitere Ethnien des Weges. Bis dann schließlich Katharina II., die russische Zarin, die aus Deutschland stammte, sich diese Gegend, nicht nur die Krim auch noch, einverleibte mit militärischer Gewalt für das russische Zarenreich damals.